herzlich willkommen zur Radio Bleiberecht-Sendung vom 16.04.2019 auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland.
Hallo.
Für euch im Studio sind heute Max
und Tschüss.
Und wir haben ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Zum anderen eine Nachbereitung des Vortrags von Felix Riedel zu Antirassismus, Notwendigkeit und Misere. Dann gibt es ein Interview zur Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Einen kurzen weiteren Nachbericht zur Demo gegen Abschiebungen am Samstag, den 12. April. Und später werden wir noch einen Studiogast haben, und zwar Lena, die zuletzt auf dem Seenotrettungsschiff der NGO Sea-Watch war. Dann machen wir jetzt mal weiter mit Musik und dann gehen wir direkt in unseren ersten Beitrag über.
Cindy Kickers. Wieder das Freiburg vom neuen Seafood Record Templar mit Waste. Rassismus zu sein gehört heute zum guten Ton. Seit Afrofs Besuche in meiner Schule im Rahmen der Kampagne Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, weiß ich das. Gegen Rassismus zu sein, das heißt Interesse an fremden Kulturen haben, für das Kopftuch sein, Freunde mit verschiedenen Graden und Arten von Migrationshintergrund haben. Oder eben andersrum. Ich kenne niemanden, der so nicht von sich behaupten würde. Den signifikanten Ungleichheiten in gesellschaftlicher Stellung entlang an Grenzen der Herkunft und Farbe begegnet mein antirassistisches Umfeld oft kritiklos, weil man sich der eigenen antirassistischen Einstellung sicher ist. Die antirassistischen Muster in der Linken, die eigenen Privilegien, eine Art von Schuld gegenüber den weniger Privilegierten in der Forderung, in den Vordergrund zu rücken, ist mir aber auch oft befremdlich. Felix Riedel nennt sich kritischer Ethnologe und hat sowohl in seiner akademischen als auch in seiner Alltagslaufbahn viel zu Rassismus und antirassistischen Praxis und Theorie gearbeitet. Ich habe seinen Vortrag Antirassismus in der Krise, Notwendigkeit und Misere, welcher im Rahmen der Wochen gegen Rassismus stattgefunden hat, besucht. Die Aufnahmen stammen aber von einer anderen Session, gehalten bei Emma und Fritz in Stuttgart, welche im Gesamten auf deren Webseite angehört werden kann.
Ich fange an mit der Notwendigkeit. Nämlich, was macht der Rassismus eigentlich aktuell? Das Problem der Einführungen zum Rassismus ist, dass sie meistens geschichtliche Einführungen bleiben, die dann mit dem Rassenantisemitismus der Nazis aufhören und die Fortführung des Rassismus auslassen. Und das bietet natürlich eine große Leerstelle. Deshalb auch dieser Vortrag über Folgen dieser Leerstelle. Ich fange mal einfach an mit ein paar populären Beispielen. Was ist aktueller Rassismus? Timon Struppi am Kongo, der erste Timon Struppi-Band aus den 40ern, aus den späten 40ern meine ich. Und Timon Struppi am Kongo wurde verklagt. Achso, der Autor wurde verklagt. Jemand wollte das Buch vom Markt klagen mit dem Argument, das ist rassistisch. Ich habe es durch Zufall mal gefunden in der Stadtbibliothek Marburg in der Kinderabteilung und war doch entsetzt, weil es wirklich der rassistisch ist. Nicht, weil da drin eine Rassentheorie vertreten wird in Schriftform, sondern weil es einfach eine Ansammlung übler Stereotype ist, nämlich vor allem chauvinistischer Stereotypie, dass Tim eben in den Kongo kommt mit seinem Kolonialistenhut und dann die naiven Schwarzen vor einer Mafiabande schützt und sie aber dann permanent zum Arbeiten anhalten muss. Das geht dann so los ans Werk, ihr Faulpelze. Ist leider ein bisschen abgeschnitten und dann will er nicht arbeiten mit dem Argument, ja, dann wird er schmutzig und dann wird er eben von dem Tim und auch von seinem Hund beschimpft, dass er nicht arbeiten möchte. Es endet damit, dass Tim und Struppi von den eingeborenen Schwarzen in den Status von Gottheiten erhoben werden und angebetet werden. Sie werden auf einen Stuhl gestellt. Ne, Struppi sitzt da oben auf seinem Stuhl und wird verehrt von den Leuten. Das ist so eine ganz typische Projektion von Weißen, den Schwarzen irgendwie zu helfen, sie durch kräftige Schimpftiraden auch zum Arbeiten anzuhalten und dann am Ende dafür noch verehrt zu werden. Ich würde darum bitten, das Rauchen zu unterlassen. Das geht leider nicht, hier zu sprechen und die Luft steht. Tut mir leid. Also der Richter allerdings, der diesen Fall verhandeln sollte, dachte, nein, das kann ja gar kein Rassismus sein, weil der Autor Hergé nicht zum Rassenhass aufstacheln wollte. Seine Darstellung spiegele seine Darstellung, die der Afrikaner in der damaligen Zeit wider. Ja, genau darum geht es ja. Ja, also es herrscht offenbar auch eine juristische Unklarheit darüber, was ist Rassismus. Pippi Langstrumpf gab es eine große Diskussion, soll man es zensieren, soll man es nicht zitieren, darf der Negerkönig Negerkönig heißen oder muss er Südseekönig heißen, wie er jetzt in einer aktualisierten Fassung, die ja dann auch genannt wird. Das geht meines Erachtens ein bisschen auch an der Reichweite vorbei. Natürlich ist das möglich, Kinderbücher zu aktualisieren. Es wird permanent gemacht. Die ganzen Walt Disney-Geschichten sind Umarbeitung und Aktualisierung von Gebrüdern Grimm. Wer da einen Authentizitätsanspruch dran anlegt, der kann sich jederzeit eine historisch-kritische Ausgabe holen und ist eigentlich dann auch angehalten, die Grimms Märchen in einer historisch-kritischen Edition den Kindern vorzulesen und nicht in der hygienisierten Fassung, in der sie auf dem Markt dann erscheinen. Also das Argument, dass man Kinderbücher nicht verändern sollen darf, nicht modernisieren darf, das ist ein falscher Authentizitätsfetisch. Natürlich kann und darf man Kinderbücher umschreiben, aktualisieren und auch kritische oder kommentierte Editionen herausbringen. Das wäre wünschenswert in sehr vielen Fällen.
Woher sollen wir das wissen? Wir kennen uns doch in der Villa Kunterbund nicht so gut aus wie du.
Dein Vater muss sehr reich sein, wenn er dir so viele Goldstücke schenken kann.
Er ist ja auch Negerkönig.
Bei Pippi Langstrumpf ging es nicht nur um den Negerkönig, meines Erachtens. Ich habe das Werk dann gelesen und es wurde komischerweise nicht thematisiert, diese Passagen, als sie eben schwärmt, davon in die Südsee zu gehen und dort Prinzessin zu sein. Ich werde einen eigenen Neger haben, der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt. Zitat Ende. Das ist ihre Fantasie. Und es ist sehr eindeutig auch eine ganz klassische Fantasie der Sklaverei, eine fetischistische Fantasie. Sie will ihren eigenen Neger haben, der ist dann austauschbar und ihr Besitz. Oder sie sagt, nette Bude da ist über ihre eigene Villa, keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Und das ist vielleicht mehr, als man von den Negerlehmhütten sagen kann, wo ich von jetzt ab wohnen werde.
Von unten blickte ihm eine schwarze Gestalt entgegen. Die schwarze Gestalt hatte weiße Augen und trug einen Schlüsselbund in der Hand. Ein Schlüsselbund, an dem 13 Schlüssel hingen. Daran erkannte das kleine Gespenst, dass die schwarze Gestalt in der Tiefe seines eigenen Spiegelbildes war. »Huch, wie ich aussehe!« rief ich entsetzt. »Ich bin ja ganz schwarz geworden, von oben bis unten schwarz. Das einzige Weiße an mir sind die Augen. Sie leuchten so grell, das ist richtig zu fürchten. Ich bekomme gleich vor mir selber Angst.« Noch immer brummte dem kleinen Gespenst der Kopf. Ich fühlte sich schrecklich elend und mitgenommen. »Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin«, fragte es sich. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelbild einen giftigen Blick zu. »Schrecklich, mir vorzustellen, dass ich mein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es vielleicht ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Hoffentlich. Hoffentlich.«
Wenn wir das Ganze jetzt lesen aus der Perspektive eines schwarzen Kindes, das sich in einer weißen Gesellschaft seine Gedanken macht, das eine oder andere Mal Kommentare zu seiner Hautfarbe erntet und man sich generell vergegenwärtigt, was für eine Rolle in der deutschen Ikonografie die rollenden weißen Augen, die furchtbaren weißen Augen des Schwarzen spielen, wie oft sie wiederkehren, dann ist es schwer hier zu überlesen, dass es hier dem Autor zumindest unbewusst auch um irgendeine instrumentalisierte Anwendung von rassistischer Stereotypie ging. Unbewusst, wie gesagt, er wusste nichts davon, sehr sicher. Es ist ja auch eine nette Geschichte, aber man lese sie mal aus der Perspektive eines schwarzen Kindes. Warum ist das so problematisch mit dem Rassismus? Nicht, weil Leute rumrennen und sagen, ich habe noch die Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, sondern weil Schwarze selbst den Rassismus internalisieren, weil sich dieses ökonomische Machtverhältnis umsetzt in autoaggressiven Rassismus. Und genau deshalb sind diese Kinderbücher auch so problematisch. Nicht, weil die Angst besteht, dass die Weißen, die das lesen, automatisch zu Rassisten werden, sondern weil es schwarze Kinder lesen und ihren Selbsthass, den Opfer sehr häufig haben, daran verstärkt sehen. Das ist ein Plakat aus Ghana, das Foto hatte ich gemacht, die stehen da überall rum. Eine Werbung für ein Kosmetikprodukt, The Science of an Ultimate Skin, die Wissenschaft einer perfekten Haut. Und das die eigentliche Wirkung, um die es hier geht, ist Clarifying. Clarifying ist der Euphemismus für bleichend, klärend, bleichend. Es handelt sich hier um Bleichcremes, die für alle vier, Herkunftsregionen passend sein sollen. Nicht weiße Herkunftsregionen, nämlich die Asiatin, die Inderin, die Schwarze und noch eine Inderin. Es gibt Listen von, also hier nur als Beispiel Ghana, es ist in vielen anderen afrikanischen Ländern genau das Gleiche, dass es eben Stars gibt, die im Fernsehen auftreten, denen man einfach von vornherein ansieht, dass sie die Haut bleichen, vor allem weibliche Stars, und das auch relativ unkritisiert bleibt und sie dadurch eben auch ein Role Model für viele Frauen bilden, weil dann dadurch eben wieder Bleichen, hellere Haut und Erfolg gleichgesetzt wird.
Hi, my name is Ram Subramanian. I run Voice of Ram. Three words have bothered me for a long time. And those three words are fair and lovely. I'm a South Indian and I come from a middle class home. But like most South Indian middle class homes, there was a dressing table with one tube of face cream for everyone in the family. That cream was Fair and Lovely. I used it for almost 8 years of my life, and as you can see, Fair and Lovely, you have failed in delivering what you have promised. I'm neither fair nor do I intend to be lovely. What I'm trying to say here is, Fair and Lovely, you need to go. You need to get out of this world forever and for good. When I was young, you tried to make me believe that white skin is the prerequisite to be termed as beautiful or handsome. For that reason, you need to go. You got into my home by getting into my mother's and sister's minds And you've been there on their skin every day since then, like a soul-sucking scented fungus. For that reason, you need to go. Fair and lovely, you are Ku Klux Klan ideology in an easy-to-squeeze tube. For that reason, you need to go. You are a division of Hindustan Unilever Limited, a multinational company that opened shop here in India and told the simple, naive and trusting people of this land that you are our friend and you come bearing gifts. And since then, you have been making people miserable, knowing very well that an ugly caste system exists here, firmly rooted in the color of a person's skin. You're just another variant of East India Company that has set us back by a few hundred years. And for that reason, you need to go.
Outside university circles, there's an army of fools. What is important is not to educate them, but to teach the Negro not to be the slave of their own archetypes. Also es geht schon um die Emanzipation der Schwarzen von ihren eigenen Archetypen. Was er hier falsch liest, dass es außerhalb der Universitäten diese Ressentiments verortet. Die sind natürlich in den Universitäten genauso verbreitet. Nur drei Schlaglichter, Claude Lévi-Strauss, Rassismusbegriff, katastrophal Rasse und Geschichte, kann man sich mal durchlesen, eine Auftragsarbeit für die UNESCO, wird bis heute zitiert. Er erklärt den Rassismus simpel als Ethnozentrismus, das sei eben die Abneigung von Kulturen untereinander, und macht ein paar saloppe Schlüsse daraus. Denn ein Barbar ist ja vor allem derjenige, der an die Barbarei glaubt, wird häufig zitiert. Also er endet in einem komischen, undifferenzierten, zum einen einem Kulturalismus, zum anderen aber einem ebenso undifferenzierten Interventionismus, der gar nicht beschreibt, was es jetzt genau ist, das abgeschafft werden soll. Das Problem mit der Ausrottung der Stereotypen beschreibt Stuart Hall in seinem exzellenten Aufsatz Das Spektakel der Anderen. Das möchte ich sehr empfehlen als Einstieg in die Rassismuskritik, in die Stereotypkritik. Ein Befund ist, es ist gar kein Verhalten außerhalb des Stereotyps möglich. Stereotypiekritik läuft Gefahr, dass die Opfer von Stereotypie sich selbst überwachen müssen, ob sie sich nicht stereotyp verhalten, weil jegliches ihre Alltagsverhalten, sei es Essen, sei es, also Essen kann zu fressen werden, Anpassung kann zu Feigheit erklärt werden, Aufbegehren oder revolutionäres Verhalten zu Aggressivität und so weiter. Also jedes Verhalten kann wiederum stereotyp gelesen werden und jedes Verhalten ist sozusagen erfasst von diesem Spektakel des anderen, dass die Abschaffung der Stereotype recht häufig auch zum Schaden der Stereotypisierten gehen kann. Ich nenne nur ein Beispiel. Mir sagte ein Student, naja, er hätte auf dem Weihnachtsmarkt einen Schokoladenstand gesehen und da hätte ein Schwarzer Schokolade verkauft. Das hätte er irgendwie rassistisch gefunden, weil Schwarze und Schokolade ist ein Stereotyp, klar, der Sarotimor und so weiter. Ja, sagt man jetzt, das ist mir zu Stereotyp, Schwarze sollen keine Schokolade verkaufen dürfen. Das nur, um diese Limitiertheit der Bekämpfung des Stereotyps in der realen Praxis aufzugreifen. Critical Whiteness entsteht aus sehr sinnvollen Stereotypiekritiken heraus, die sich noch nicht Critical Whiteness nennen, also aus der Bürgerrechtsbewegung heraus. Sie greift auf eine gebotene Kritik an Stereotypisierung und Vermarktung von Kultur. Der Begriff Cultural Appropriation, darüber hat man sich sehr oft lustig gemacht, weil er so seltsame Blüten treibt. Er hat einfach seine Wahrheit. Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA vor allem Indianer vermarktet werden, wie leichtfertig sie auf Butter, auf Benzin, Motoröl, der Zigarren-Indianer war auch in Europa populär, ist auch immer noch manchmal gegeben, ne? Der zigarrenverkaufende Indianer, der rauchende Indianer auf dem American Spirit. Also man kann prima verkaufen mit Leuten, die man nach wie vor in Reservationen hält. Also es ist nach wie vor eben, gibt es Reservationen, nach wie vor gibt es diskriminierende Praktiken und Gesetzgebung, aber vor allem eben rückblickend erscheint diese Vermarktung einfach sehr häufig zynisch. Es ist nicht alles Quatsch, was da geschrieben wurde. Was man aber hat, ist natürlich die Identitätspolitik, in der das Praxisproblem, wie man so etwas wie einen weißen Habitus problematisiert, zum einen, und zum anderen aber auch, wie man diese Stereotypie, die daraus erwächst, die damit hervorgeht, die damit einhergeht, wie man die abschafft. Und die Lösung 1 ist eben zu sagen, naja gut, man muss immer ein Race Traitor werden als Weißer und sich zum Beispiel zum Nicht-Weißen erklären. Ja klar, das kann natürlich nicht funktionieren, das nützt keinem Schwarzen etwas, wenn sich hier Weiße zum Nicht-Weißen erklären. Das geht diese ganze Ökonomie nichts an. Oder eben auf Privilegien zu verzichten. Das ist zwar nett gedacht, im Prinzip könnte es so laufen, aber es ist auch nichts anderes als ein Ersatz für eine revolutionäre Lösung. Natürlich wird die weiße Bourgeoisie nicht auf ihre Privilegien verzichten. Allenfalls werden ein paar weiße Antirassisten ab und zu mal was in die Spendendose werfen oder halt hier und da auf das Privileg der Rede oder wie auch immer verzichten. Aber es wird das Ganze natürlich auch nicht voranbringen. Es ist keine echte Option, sondern es bietet vielmehr Möglichkeiten, eine verlagerte Rache zu üben, ohne dass wirklich tatsächlich die Situation geändert würde. Ich überspringe da. Sprechortpolitik ist klar, ja, das ist eine Aufgabe von Wahrheitsprüfung. Wenn ich nur noch gucke, wo kommt jemand her und dann darf er sprechen, dagegen sollte man sich natürlich tunlichst verweigern. Wo die Sprechortpolitik natürlich ihr Recht hat, ist, dass man sagt, naja, jetzt hört uns doch erstmal zu oder geht doch erstmal dahin und hört euch an, was die Leute zu sagen haben, bevor ihr hier Wissenschaft darüber macht. Das ist eine sehr legitime Kritik, gerade an die Ethnologie auch. Aber was da eben daraus eben konkret gemacht wird, ist oft katastrophal. Kurzum, Critical Whiteness ist nicht die zu radikale Arbeit an Stereotypenkritik vorzuwerfen, sondern der Mangel an Radikalität. Es ist kein überbordendes, sondern ein unterbelichtendes Moment von Kritik. Es greift immer wieder zu kurz. Die Critical Whiteness ist die Sozialdemokratie der Rassismuskritik. Und deshalb wird sie auch von der Sozialdemokratie so begeistert aufgegriffen, weil sie bürokratische Verregelungen erlaubt. Sie erlaubt Kategorien, sie erlaubt Verhaltensweisen ohne viel Arbeit, ohne nachzudenken. Man übernimmt etwas, reflektiert sich ein bisschen, begreift seine eigene Position, bekennt sich zu etwas und dadurch sei das ganze Problem gelöst.
Snowboarder von den Belt Roads.
Tell me things that I don't know. When bombs are falling on your home, I was getting all my things and left, headed for the border getaway. Tell me who, what was I supposed to do? I was walking through countries and countries to come, just hoping to make it over there just as one. I was walking till my feet were bleeding, so I tossed my shoes right in the sand. Now tell me, who, what was I supposed to do? tell me who, what was I supposed to do?
Ja, ihr habt zuletzt unsere Nachbereitung des Vortrags Antirassismus, Notwendigkeit und Misere gehört und jetzt freue ich mich, Lena bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Lena. Und zwar warst du zuletzt auf der Sea-Watch 3 in Marseille, liegt die noch im Hafen. Das ist, war eigentlich nicht der Plan, dass das Schiff da nach wie vor in, im Werfthafen liegt. Was ist da los?
Genau, also ich war jetzt 10 Wochen auf der Sea-Watch 3, zunächst in Catania, wo wir Crewwechsel hatten, nachdem die Sea-Watch beim letzten aktiven Einsatz mit Gästen an Bord dort festgesessen ist und die Leute nicht von Bord durften. Und wir hatten dann Crewwechsel und eigentlich war der Plan, dann rauszufahren auf Einsatz, was dann zunächst von Italien verhindert wurde, dann von unserem Flaggenstaat, den Niederlanden. Wir sind dann quasi nach einem verpassten Einsatz nach Marseille gefahren. Da hatten wir eine geplante Werfzeit und wollten dann wiederum in Einsatz fahren. Und das ist dann auch verhindert worden vom Flaggenstaat Niederlanden. Genau.
Mit welcher Begründung?
Ja, ist so ein bisschen die Frage. Also so halt. Nee, also die offizielle Begründung ist, man hat Sicherheitsbedenken, man schiebt vor, Bedenken zu haben, für die mentale Gesundheit Flüchtender an Bord unseres Schiffes, wenn die länger mit uns festsitzen. Das ist der vorgeschobene Grund. Dafür ändern die Niederlanden jetzt die Registrierung, unter der wir fahren, und teilen uns bisher aber auch nicht mit, welche Bedingungen wir erfüllen müssten, um rausfahren zu können.
Das ist ja an Perfidie kaum zu übertreffen. Europäische Häfen nehmen keine Geflüchteten auf. Deswegen müssen die einzigen, die sich wirklich für die Leute, die aktuell im Mittelmeer ertrinken, einsetzen, sich strengeren Kontrollen unterziehen lassen. Wie wird das weitergehen mit der Sea-Watch 3?
Ja, gute Frage. Also wird natürlich probiert, rechtlich dagegen vorzugehen. Wir haben die letzten 10 Wochen versucht, jegliche Regelungen zu erfüllen. Wir haben in dieser Werfzeit, wir haben hart an dem Schiff gearbeitet und jegliche Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Wir hatten sehr viele Inspektionen und haben quasi dieses Spiel bisher immer noch mitgespielt, weil das so die einzige Chance für uns erschien, eben dann rausfahren zu können. Aber es ist eigentlich völlig klar, dass der politische Wille ist, dass die Seenotrettungsschiffe nicht fahren und dass die Leute ertrinken. Insofern, ja, ist ein bisschen unklar. Vielleicht gibt es eine kurzfristige Lösung, aber langfristig sehe ich da eigentlich relativ schwarz.
Gibt es denn aktuell ein Schiff, das da vor der libyschen Küste im Einsatz ist?
Aktuell ist kein Schiff im Einsatz. Zuletzt war die Alan Kurdi von CI im Einsatz, die auch wieder ein Standoff hatten vor Malta, auch wieder 10 Tage mit den Leuten alleingelassen wurden, wo wieder gegen internationales Seerecht verstoßen wurde. Die machen jetzt Crewwechsel. Ich hoffe, dass die dann zumindest wieder rausfahren können. Alle anderen sind gerade mehr oder weniger festgehalten. Die Lifeline ist in Malta festgehalten, die Open Arms ist in Spanien festgehalten, Sea-Watch ist in Marseille festgehalten. Europäische Rettung gibt es sowieso nicht mehr. Ja.
Du hast auch noch von einigen Abschiebungen oder quasi Rückführungen nach Libyen gesprochen. Was war das nochmal?
Genau, also in der Zeit, wo wir jetzt hätten Einsätze fahren können, wo wir vor Ort hätten sein können, gibt es mehrere belegte Fälle, dass Leute zurückgeführt wurden von der sogenannten libyschen Küstenwache. Es gibt auch Fälle, dass Menschen ertrunken sind. Also genau. Ja.
insgesamt dramatisch nach wie vor. Vielleicht wolltest du noch was loswerden jetzt, oder?
Oh.
You're on air.
Vielleicht ist das die Überleitung zum nächsten Lied.
Ja, stimmt, du hast uns ein tolles Lied mitgebracht.
Alles versammelt, was du dir wünschst, oder was?
Ja.
Na gut.
Dann geht's los mit Europe von
Camilla Sparks.
Camilla Sparks mit vielen S.
Das war der Song Europe von Camilla Sparks. Und das ist Radio Bleiberecht auf Radio Dreieckland 102,3. Wir sind Radio Bleiberecht, wir sind aber eigentlich auch Radio Reiserecht und auch Radio Anti-Abschiebehaft. Und genau, damit zu dem Beitrag von meiner Kollegin.
Geile Überleitung, ich danke dir. Und zwar jährt sich 2019 die Einführung der Abschiebehaft zum 100. Mal. Deshalb wurde von verschiedensten antirassistischen Initiativen und Gruppen die Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft ins Leben gerufen. Und auf diese mittlerweile 100 Jahre alte schreiende Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht. Es sollen Strategien und Netzwerke dagegen entwickelt werden. Es gibt diverse Veranstaltungen. Kurz, Abschiebehaft ist keine Strafhaft. Es handelt sich um Freiheitsentzug, der in Zusammenhang mit einer Abschiebung für eine bestimmte Dauer verhängt werden kann. Also eine Verwaltungsmaßnahme, um die Abschiebung sicherzustellen. Wir haben ein Interview mit Agnes André vom Flüchtlingsrat Bayern zur Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft geführt. Los geht's.
Ja, gibt es ein trauriges Jubiläum zu feiern. Eben, es gibt in Deutschland nun seit 100 Jahren die Abschiebehaft und sie kommt überraschenderweise aus Bayern, genauer aus Ingolstadt. Da wurde das erste Abschiebehaftgefängnis damals errichtet und hauptsächlich eben Jüdinnen aus Osteuropa damals abgeschoben. Und diese Tradition der Abschiebungen, der Abschiebehaft hat sich jetzt seit 100 Jahren fortgesetzt und darauf will eine bundesweite Kampagne aufmerksam machen, die sich eben 100 Jahre Abschiebehaft nennt. Und dazu finden in ganz Deutschland in diesem Jahr Aktionstage statt, Demos, Infoveranstaltungen, Kundgebungen, Ausstellungen und so weiter und so fort, um eben auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, dass seit 100 Jahren Leute eben unschuldig in Haft sitzen müssen.
Welche Veranstaltungen liefen denn bisher? Hast du da so ein paar Highlights?
Bisher, also ein paar Vorträge sind schon gelaufen, auch ein paar Kundgebungen meines Wissens in unterschiedlichen Städten in Deutschland und jetzt wirklich richtig losgehen oder richtig stattfinden werden diese ganzen Aktionstage im Mai. Also da ist eine richtig lange Palette an Aktionen geplant, eben wie gesagt in ganz Deutschland. Und also es beginnt schon so ein bisschen Ende April in Frankfurt mit einer Ausstellung, Diskussionsveranstaltung in Leipzig gibt es einen Vortrag. Und dann geht es eben ab 2. Mai so richtig los, dass eben die Aktionstage stattfinden werden. Und das Ganze wird aber nicht aufhören im Mai. Also es gibt dann eine große bundesweite Demonstration, die am 31. August in Büren stattfinden wird, beziehungsweise auch in Paderborn. Und das sind so bisher die Sachen, die geplant sind und ganz viele Sachen eben, die dazwischen stattfinden werden.
Jetzt hat die Kampagne nochmal eine ganz neue Aktualität und Brisanz erlangt durch Seehofers geplantes geordnetes Rückführungsgesetz, heißt es so? Korrigiere mich bitte, falls da. Und ist das was, worauf die Kampagne jetzt auch direkt quasi einsteigt?
Also das ist genau eigentlich unser Thema. Also jetzt ist ja dieses geordnete Rückkehrgesetz, soll jetzt morgen im Kabinett beraten werden. Da gibt es natürlich von ganz vielen Organisationen und ganz vielen Vereinen gibt es dort Kritik an diesem Gesetz, auch mehrere Stellungnahmen. Und natürlich geht die Kampagne auch genau darauf hin, dass eben, also man muss so ein bisschen ausholen, dieses Gesetz, das plant zum einen eben eine Erweiterung der Haftgründe, weshalb Leute in Abschiebehaft kommen können. Es hat auch zum Inhalt, dass quasi Straf- und Abschiebehaft wieder miteinander vermischt werden kann, was europarechtswidrig eigentlich ist, was eben eine Praxis ist, die schon seit ein paar Jahren eben abgeschafft wurde. Darauf eben zieht dieses Gesetz auch ab und die Kampagne will hier eben auch entgegenhalten und sagen, nein, Abschiebehaft kann nicht sein. In Deutschland gibt es jetzt seit 100 Jahren und 100 Jahre sind einfach genug und
Also ich finde auch, dass die Kampagne eine super Idee ist, um eben auf diese Unrechtshaft im Grunde aufmerksam zu machen, dass Leute weggesperrt werden, ohne überhaupt sich irgendeines Vergehens schuldig gemacht zu haben. Auf eurer Homepage steht auch, dass man sich selbst einbringen kann, engagieren kann. Wie kann die geneigte Hörerin denn jetzt quasi selbst aktiv werden in der Kampagne?
Also was man auf alle Fälle machen kann, ist mal diese Internetseite besuchen, 100-jahre-abschiedehaft.de, und dort gibt es eben auch einen Reiter, wie man aktiv werden kann, und da kann man zum Beispiel zum einen Vorträge organisieren. Also wenn man jetzt in der Stadt irgendwie einen Vortrag zum Thema Abschiedehaft machen möchte, dann kann man hier eben anfragen und das eben vor Ort dann organisieren zu unterschiedlichen Themen. Also sei es jetzt irgendwie zur Geschichte der Abschiebehaft oder aber wie kann man Beratung auch in Abschiebehaft wirklich stattfinden lassen oder eben wie kann ich Abschiebehaft verhindern, also quasi einen Vortrag zur Prävention. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen, die man da quasi buchen kann. Also das ist eine Sache, wo man aktiv werden kann. Eine andere Sache ist, es gibt eine Mailingliste, wo man sich eintragen lassen kann, wo immer die aktuellsten Informationen auch zur Abschiebehaft rübergehen. Das heißt, man ist da immer up to date und kann sich eben aktuell informieren. Und was man auf alle Fälle auch machen kann, ist natürlich an den Aktionen teilnehmen. Also es gibt in jeder Stadt, die teilnimmt, gibt es Vorträge oder auch Demonstrationen oder Kundgebungen oder was auch immer. Und da lohnt sich auf alle Fälle ein Blick auf die Seite, um zu gucken, was findet eigentlich in meiner Nähe statt. Und dann kann man sich da eben beteiligen, mit Interessierten ins Gespräch kommen und vielleicht sogar selber dann Aktionen starten.
Ich habe gestern mit Frank Gockel, der auch im Aktionsbündnis ist, gesprochen und ihn für einen Vortrag in Freiburg eingeladen am 6. Juni. Das ist jetzt ja auch schon mal eine Ankündigungshinweis.
Sehr schön.
Wir senden ja aus Freiburg im Breisgau. Da gibt es bisher noch nichts, aber eben, das kann ja noch passieren. Den Vortrag,
genau.
Der Vortrag ist jetzt auf jeden Fall organisiert.
Was ich noch den Hörerinnen ans Herz legen möchte, es gibt das Magazin des Bayerischen Flüchtlingsrats, die Hinterland, die hat sich zu dem Thema gewidmet und eine Kooperation mit der Kampagne eingegangen. Und die aktuellste Ausgabe, die vergangene Woche Donnerstag erschienen ist, widmet sich eben genau dem Thema 100 Jahre Abschiebehaft, wo eben auch nochmal alle Infos zur Kampagne drinstehen, aber auch ganz viele Hintergrundinformationen zur Abschiebehaft allgemein in Deutschland, zur geschichtlichen Entwicklung und so weiter, wie das in den einzelnen Bundesländern ist, wie das diskutiert werden kann und so weiter. Also da lohnt sich auf alle Fälle ein Blick auf die Seite des Hinterland-Magazins. Man kann die da auch online bestellen und kriegt da eben nochmal total umfassende Informationen.
Das war das Interview mit Agnes André vom Bayerischen Flüchtlingsrat zur Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Und unter anderem im Rahmen der Aktionswoche wird es am 11. Mai in Pforzheim eine große Demo geben. Pforzheim ist der Standort des baden-württembergischen Abschiebegefängnisses. Und weiter geht's mit Musik.
Yeah.
Das waren die Glitters mit Krawall-Barbie.
Yes.
Und am Samstag, den 12. April 2019, haben ca. 300 Menschen in Freiburg an einer Demonstration gegen Abschiebungen teilgenommen. Geflüchtete aus Gambia haben die Demo initiiert, um gegen die brutalen Sammelabschiebungen, die aktuell nach Gambia stattfinden, zu protestieren. Unter dem Slogan »Abschiebungen sind keine Lösung« protestierten zahlreiche Geflüchtete und Unterstützerinnen. Auch die geplante weitere Entrechtung von Schutzsuchenden und Unterstützerinnen durch das geplante geordnete Rückkehrgesetz wurde scharf kritisiert. Der Mensch, der die Idee zu der Demo hatte, findet bewegende Worte für das, was ihn zu der Demo motiviert hat.
With you people, we are so happy. We should say thank you to all the people who come around, German and non-German. Yeah, the idea have come about to demonstrate about the deportation to Gambia and other African countries. Yeah, we have been suffering under this for half of a year now, that so much young youth are going back home in a way that is definitely frustrated. People are not happy with it. And we are so happy to have you all here. And we hope we can make it together. Together we can be strong. And this is something that I would love to tell everyone to hold on to each other and know that we are all human. And the next point is so much youths go back to Gambia, they deport a lot of young people from us and they get chained from their hand and like, which make us very sad, it's so suck for us. And today, this idea have come, we have to demonstrate and show to the German and the EU that we need love and respect to each and every African. This is a pleasure to have you here. And yeah, it's a pleasure to have all of you here. I wanna say once again, thank you to everyone. And we all know as a refugee, it's a long road to come to Europe. We have hard time, we have so much things that we have experienced in the journey that is really brutal on a lot of young people. And the thing is, again, we wanna say all Gambians are welcome. We are saying that we are giving a thank to all Germans, again, and non-German. And it's a pleasure to have you here. I don't have much to say, we have so much people to speak, but this is how it started. We wanna demonstrate for our right.
Ja, das waren nochmal ein paar O-Töne von der Demo am Samstag. Mehr gibt es unter www.rdl.de. Da sind auch mehr Redebeiträge dokumentiert. Und jetzt geht's weiter mit den Abschiebeflügen.
Wir haben von der Aktion Bleiberecht-Webseite wieder jede Menge potenzielle und gesicherte Abschiebetermine zusammengesammelt. Und das sind zum einen die regelmäßigen Abschiebetermine von Karlsruhe, Baden-Baden, Airpark auf den Balkan. Die finden am 17.04., also morgen früh um 11, also heute Abend kommen die Bullen, Polizisten nach Pristina und im Kosovo. Am 26.04., also nächste Woche Freitag, nach Serbien und nach also Belgrad in Serbien und Skopje in Mazedonien, 9.40 Uhr morgens. Und am 10.05. nach Tirana, Albanien, auch 11 Uhr. Wenn ihr Leute kennt, die davon betroffen sind, und das sind immer auch Leute vom Balkan aus Freiburg, dann sagt ihr ihnen bitte Bescheid, so dass die Entscheidung auch bei den Leuten selbst liegt. Außerdem gibt es ja auch jede Menge Abschiebungen nach Afghanistan, so auch wieder diesen Monat, 24.04., wobei noch unklar ist, von welchem Flughafen. Und am 25. April wird mit einem normalen Linienflug nach Marokko abgeschoben, von Frankfurt, 18.40 Uhr. Genau. Und zu guter Letzt wird dann abgeschoben am 8.05. nach Tunesien um 13 Uhr von Halle, Leipzig. Wir sind gegen diese Abschiebung Und wir sind auch dafür, dass alle Menschen über diese Termine, die sie betreffen, informiert sind. Genau, das ist ein krasser Eingriff und Angriff auf die Selbstbestimmung der Menschen, wenn sie nachts von der Polizei abgeholt werden. Damit sind wir auch noch nicht ganz am Ende der Sendung. Wir haben ja Musik, außer den einen Song Europe, heute vom neuen Sampler von Seafood Records hier aus Freiburg, die Seafood-Shows immer veranstalten. Und da sind einige neue Bands auch mit dabei, Belt Roses und auch die Clitters, die auch ein ganzes Album, Tape aufgenommen haben.
Ich wollte noch mal kurz zu den Abschiebeflügen, weil da stand ja auch das quasi das Recht, darüber zu informieren, zur Disposition. Und wenn ich jetzt, also in einem anderen Redebeitrag auf der Demo ging es eben genau darum, das ist hier Seehofers geordnetes Rückkehrgesetz, das eben auch die Möglichkeit, solche Termine preiszugeben, beschneiden soll. Und es wird jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht uns betreffen, wir dürfen das weiter tun, sondern Leute, die an diese erste Handinfos kommen und die liegen und die werden mit horrenden Strafen bedroht auch. Ich glaube, da ging es auch um Gefängnisstrafen. Bleibt spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Wir hoffen, dass wir weiter hier Leute warnen können und dieser unmenschlichen Abschiebepraxis damit ein Stück entgegensetzen können. Außerdem, vielleicht spielen wir noch ein Lied.
Wir haben noch voll viel Zeit.
Sagen wir noch mal was, ja. Dann sagen wir danach noch was.
Das ist jetzt schnell Stress gemacht, habe ich das Gefühl. Das war ja gar nicht das, was ich machen wollte hier.
Yeah.
Ja, wir haben noch eine letzte Terminankündigung. Wie jeden Donnerstag vernetzt sich Aktion Bleiberecht auch kommenden Donnerstag um 20 Uhr gegen die rassistischen Verhältnisse in Freiburg und der Festung Europa für das Recht zu gehen und zu bleiben. Und zwar ist das in der Adlerstraße 12 auf dem Kreta-Gelände im Rasthaus. Kommt vorbei. Donnerstag, 20 Uhr. Und unsere nächste Sendung gibt's
wie immer am dritten Dienstag im Monat. Und das ist der 21. Mai.
Stimmt.
Alles klar, dann bis dann.
Ja, tschüss.
Allein am Balatonsee und das tut schrecklich weh.